Es tut mir leid, wenn ich jetzt noch eine Minute brauche, aber es ist das neue Mikro.
Tja, du bist halt einfach, was soll man sagen?
Was?
Es ist halt einfach furchtbar mit dir.
Kannst du froh sein, dass überhaupt noch einer mit dir redet.
Das ist echt, ja. Das Gefühl habe ich manchmal auch. Ich führe ja auch kaum noch Selbstgespräche, deswegen.
Ich selber also, machst du das leid. Nicht mehr?
Nee, manchmal denke ich mir, halt doch's Maul.
Kein Bock mehr auf Selbstgespräche.
Nee, weil ich mich manchmal selber nerve und denke mir, ach nee, komm, hör auf.
Du nervst dich selber? Wie nervt man sich denn selber? Also ich muss sagen, wenn ich morgens aufstehe,
ja,
dann denke ich mir immer, boah toll, dass ich dabei sein darf.
Das glaube ich dir sofort.
Überraschung, hier ist wieder Grundlos Gute Laune, der erste Satire-Podcast mit Gags aus artgerechter Haltung. Die Fragen heute: Welche Haltungsform hat Cem Özdemir? Und steht BSW für Bratwurst-Schnitzel-Weinbrand oder doch für Bündnis Sarahs Wille? Und hier ist das Satire-Bündnis eures Vertrauens, Tobias Mann und Philipp Simon.
Ja, sensationell.
Völlig zu Recht.
Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen
Jetzt
Dank.
Ist natürlich die Frage, ist dieses Bratwurst-Schnitzel-Wortspiel,
ja,
ist es jetzt, weil das ist die einzige Hoffnung, die ich noch habe, ist es KI oder ist es so, wie ich befürchte?
Was befürchtest du denn?
Ich befürchte, dass Tobi Mann abends beim Abendbrot am Tisch gesessen hat und sie gedacht hat, ich brauche noch ein lustiges Wortspiel für BSW.
Letzteres ist der Fall. Also ich lasse die Gags noch nicht von der KI schreiben. Also die schlechten Scherze sind immer noch von mir.
Aber wie kommst du bei BSW auf die Assoziation zu Essen? Also es wäre bei den Grünen, wäre das jetzt logisch gewesen.
Wir können da ja später mal drüber sprechen. Wir kommen ja noch heute zum BSW.
Ja.
Das ist so eine Metapher, die jetzt erstmal über der Sendung liegen soll. Erklären tut die sich später vermutlich auch nicht, aber sie wird eventuell ein bisschen klarer.
Primaten Ping-Pong.
Wie sieht's aus mit der Weihnachtsbäckerei bei Familie Mann?
Bitte Weihnachtsbäckerei. Jetzt bist du schon genauso wie unser Supermarkt um die Ecke, wo ich gestern schon Lebkuchen hab stehen sehen. Ja,
entschuldige mal, wenn man sich jetzt langsam auf Weihnachten vorbereiten will, dann muss man jetzt den Stollen backen. Ja, der muss ja 6 Wochen liegen.
Hast du backst Stollen, ne, selber?
Ich back Stollen. Und zwar inzwischen industriemäßig für alle möglichen Leute. Also bei mir gehen jedes Jahr locker 8-9 Kilo Stollen über den Tresen.
Dann bist du sozusagen der Tom Cruise deines Freundeskreises, weil Tom Cruise ja immer einen Kuchen verschenkt.
Ich bin der Haftbefehl unter den Puderzucker-Konnoisseuren.
Und was für eine Art von Stollen? Es gibt ja verschiedene Stollen. Es gibt ja mit Marzipan.
Quarkstollen.
Quarkstollen?
Quarkstollen.
Was ist denn Quarkstollen?
Ja, was ist Quarkstollen? Es ist Stollen, der mit Joghurt angereichert wird.
Ja, aber der kann doch nicht so lange liegen, wenn da Joghurt drin ist.
Nein, da ist auch Quark, sonst wäre es doch kein verdammter Quarkstollen.
Du hast eben Joghurt gesagt.
Ja, weil ich dachte, dass es dir klar sein müsste, dass wenn ich sage Quarkstollen, dass man den mit Quark macht und nicht mit Joghurt.
Aber kann Quark 6 Wochen liegen?
Komm, lass uns anfangen. Ich kann nicht mehr.
Ich hab noch was.
Ja.
Hast du über die blauen Hunde gehört?
Erzähl mal. Nee, ich habe nichts mitgekriegt.
Blaue Hunde, das ist nicht die Veterinärabteilung der AfD, sondern es gab Sichtungen von blauen Hunden in Tschernobyl. Da sind Fotos. Du lachst schon wieder. Nimm das bitte mal ernster.
Und ja.
Da ist natürlich das Gerücht entstanden, dass das durch die immer noch virulente radioaktive Strahlung dort entstanden ist. Also dass diese Hunde... Du nimmst mich nicht ernst heute. Es ist wirklich. Und jetzt kam raus, was wirklich der Fall war. Es gab dort eine Aktion, dass Hunde sterilisiert worden sind, weil das wohl zu viele Hunde werden. Und die sterilisierten Hunde, die sind blau angestrichen worden.
Aber das erklärt
mir
jetzt
auch,
was uns
wieder zur AfD bringt.
Nee, das erklärt mir jetzt zumindest, wenn ich immer durch die Kölner Innenstadt laufe, die ganzen jungen Menschen mit den blauen Haaren. Kein Wunder, dass wir keine Chance auf Rente haben.
Wenn die alle blau gefärbte Haare
haben. Haben sie alle.
Aber ich finde, aber mal ehrlich, die blauen Hunde ist ein geiler Bandname. Oder, weiß ich nicht, ein Stammtisch. Stammtisch blaue Hunde. Du bist doch da ständig am
Kegeln. Die alle irgendwie frisch von der Vasektomie kommend sich auf den Hefeweizen treffen und irgendwie, weiß ich nicht, alten Zeiten nachhängen oder was. Hast du so eine WhatsApp-Gruppe? Der Vasektomie-Stammtisch.
Mangels Vasektomie bisher kein Stammtisch. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden.
Wisst ihr? Ich bin schon einen Schritt weiter. Ich bin schon im Kegelverein.
Und ich mache jetzt erstmal einen Termin beim Friseur auf und lass mir die Haare blau färben.
Zitatort.
Rate mal, was ich am Sonntag gemacht habe.
Das ist nicht schwer zu raten. Du hast vermutlich irgendeine Talkshow geguckt. Natürlich. Wahrscheinlich Mioska.
Richtig. Also, ich habe am Sonntag Karin Mioska natürlich geguckt und da war Cem Özdemir zu Gast, der ja inzwischen als, na, was kandidiert?
Ja, er will Landesvater werden.
Richtig, er will 2026 in Baden-Württemberg Ministerpräsident werden. Mhm. Özdemir war lange Bundespolitiker, war ja auch mal ganz heißer Kandidat auf das Amt des Außenministers, du erinnerst dich?
Ja, weil er so gerne fliegt.
Das wäre er sehr gerne geworden, war dann aber später Bildungsminister, ganz kurze Zeit, und Landwirtschaftsminister. Mhm. So, in Baden-Württemberg regiert aktuell Winfried Kretschmann.
Ja, richtig. Kretschmann kann man auch sagen, weil er immer so spricht, als würde er gequetscht.
Richtig, der ist inzwischen alt und des Schreins müde. Und man kann ja im Prinzip auch sagen, die Grünen in Baden-Württemberg, das ist eigentlich eine CDU, die Spuren von Tofu enthalten kann. Es hat ja eigentlich nicht wirklich was mit den Grünen zu tun. Und der Özdemir steht ja jetzt vor der Herausforderung, wie vereint er das in Zukunft? Denn die Grünen sind unbeliebt und Özdemir wäre gerne beliebt. Also.
Was ist denn das für eine Einleitung?
Warte mal, ich bin noch nicht fertig. So, Özdemir will grundsätzlich so wirken, als ob er nichts mit den Grünen zu tun hat. Und das klingt dann bei Mioska so.
Wie viel Distanz braucht man als baden-württembergischer Grüner, um Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden zu können, zu der eigenen Parteidistanz?
Ich brauche keine Distanz zu meiner Partei in Baden-Württemberg, weil nochmal, die hat mich mit 97% aufgestellt.
Indem du einfach gar nicht mehr drauf eingehst und einfach so tust, als ob es deine eigene Partei gar nicht mehr gibt. Hast du gehört, was er gesagt hat?
Also er sagt, er ist von der Mehrheit der Grünen dort aufgestellt.
Nein, sondern er tut so, als ob es die Bundespartei, die Grünen, gar nicht mehr gibt. Sie fragt ihn konkret nach der Bundespartei der Grünen. Und das, was er sagt, ist, ne, ich habe da nichts mit zu tun, weil die...
Oh, das hast du jetzt aber ein bisschen hart interpretiert.
Nein, das warte meine Beweisstrecke ab. Das ist genau das Prinzip Özdemir.
Also du meinst, er wandelt so auf Palmers Faden und versucht, absolut, sich so ein bisschen loszutänzeln von einer grünen Vergangenheit, die vielleicht gar nicht so grün rückblickend gewesen ist, wie man das für einen grünen Politiker vermuten könnte.
Es war wirklich am Sonntag erschreckend zu sehen, wie sich da jemand von einer Partei distanziert und von einer Politik distanziert, die er bis März ja selber mitgetragen hat.
Ja.
So, jetzt versucht Mioska mit ihm einfach mal über grundsätzliche Positionen der Grünen zu sprechen.
Das ist eine gute Idee.
Ja. Und der Özdemir hat da seine ganz eigene Taktik.
Aber es fällt eben auf, dass Sie im Gegensatz zu vielen Leuten in Ihrer eigenen Partei beim Thema Migration, beim Thema innere Sicherheit eine andere Rhetorik an den Tag legen. Warum tut sich Ihre Partei damit so schwer, das auch zu adressieren, diese Probleme?
Also erstmal in Baden-Württemberg kann ich das nicht bestätigen, da bin ich mit 97%, ich stehe aber in Baden-Württemberg zur Wahl, nicht in Berlin.
Okay, I see your point. Also er versucht immer wieder massiv umzulenken auf Baden-Württemberg.
Jeder Versuch wird einfach ganz platt abgewälzt und ganz platt abgecancelt und dann, ich bin in Baden-Württemberg mit 97%. Also ich finde, das ist so ein schreckliches Bild von Politik, was er da auch abgibt. Ich bin doch als Bundespolitiker, der auch Minister war, der bis März noch auch für die Bundespolitik zuständig war, kann ich doch nicht 5-6 Monate später so tun, als ob ich nie was mit irgendwas zu tun hätte. Das ist doch absurd, Tobi.
Lass mich da mal jetzt Advocatus Diaboli, heißt das so? Advocatus
Miracoli. Advocatus Miracoli.
Miracoli, genau. Advocatus Miracoli. Er hat natürlich einen Wahlkampf zu gewinnen. Und Baden-Württemberg hat ja eigene Gesetze, das wissen wir ja. Wenn du da was werden willst, musst du dir ja einen gewissen konservativen Anstrich geben, sonst kommst du da ja nicht weiter.
Ja.
Macht er dann nicht alles richtig?
Nein. Denn okay. Was bedeutet das denn für alles, was er bis zu diesem Wahlkampf in Baden-Württemberg, den er jetzt angeht, dann gesagt hat? Dass das alles Makulatur war? Dass das alles nur blödes Geschwätz war? Das ist doch keine Haltung als Grüner, als grünes Gesicht und als grüner Politiker, für grüne Politik zu stehen und dann zu sagen, und jetzt möchte ich gerne Ministerpräsident werden und ab jetzt habe ich mit all dem, was ich jahrelang auch in der Öffentlichkeit vertreten habe, nichts mehr zu tun. Da, ich kann mich gar nicht erinnern. Ich bin ja nur unterwegs für die Grünen in Baden-Württemberg. Ich bin hier gewählt worden. Ich bin für Baden-Württemberg zuständig. Das ist doch so dermaßen rückgratslos. Das erinnert mich ja schon an Jens Spahn.
Ja, es gibt aber zwei Möglichkeiten für den Herrn Özdemir. Einerseits könnte er jetzt ja einfach nur sagen, okay, ich konzentriere mich in allem, was ich sage, tue und mache auf Baden-Württemberg, ohne sich von den grünen Grundüberzeugungen zu entfernen. Jetzt ist ja die spannende Frage, befindet er sich lokal in Baden-Württemberg und bleibt er seinen grünen Wurzeln treu oder versucht er die grünen Wurzeln zu verleugnen? Das ist die Frage, die jetzt im Raum steht.
Genau. Und dem versucht Mioska auch nachzugehen und fragt immer wieder nach, was trennt ihn denn von der Bundespartei?
Dann darf ich die Frage nochmal stellen. Wie viel Ballast ist Ihre Partei?
Es ist eigentlich gar nicht eine Raketenwissenschaft, sondern die Leute sollen den Ministerpräsidenten bekommen, von dem sie sagen, den wollen sie.
Wie oft kommt ein Wähler zu Ihnen und sagt, ich finde Sie gut, aber Ihre Partei kann ich nie wählen?
Häufiger, wenn ich ehrlich bin. Das passiert natürlich und dann erkläre ich immer, hier stehen die Grünen Baden-Württembergs nicht zur Wahl, nicht irgendwo anders.
Oh, das ist natürlich langsam wird's unangenehm. Also,
das ist furchtbar.
Um das Eigentliche, worum es geht, tänzelt er drum rum und geht überhaupt nicht drauf ein.
Und er verrät sich in diesem Zitat auch, nämlich, dass er sagt, es ist ihm unangenehm. Die sprechen ihm drauf an und es ist ihm unangenehm.
Ja.
Er will's nicht. Das heißt, der einzige Grund, warum er sich von Inhalten seiner Partei gerade distanziert ist, weil er gerne einen Job in Baden-Württemberg hätte. Und wenn er diesen Job kriegen will oder kann oder soll, dann geht das nur, indem er so tut, als ob er mit den Grünen nichts zu tun hätte.
Das hat ja fast eine biblische Dimension. Ehe der Biohahn dreimal kräht, hat er die Grünen schon viermal verleugnet.
Richtig. Und das ist dann auch der Unterschied eben zu Winfried Kretschmann. Winfried Kretschmann war nie in der Bundespolitik.
Also er war glaubwürdiger, willst du damit sagen?
Der war natürlich glaubwürdiger, weil der da unten eh schon immer so geredet hat, wie er geredet hat. Und es war eben der deutlich konservativere Stil. Und das versucht sich jetzt Cem Özdemir in einem Schockkurs anzueignen und versucht dabei, alle Drähte zu kappen, die ihn mit der Bundespartei verbunden haben, für die er bis, und ich sag's zum 65. Mal, bis März noch als Minister gearbeitet hat.
Das heißt, wir werden es irgendwann erleben, in den nächsten 3-4 Wochen, dass wir Instagram-Videos von Cem Özdemir bei McDonald's sehen.
Im schlimmsten Fall. Also was er auf jeden Fall schon macht, ist, er sitzt in einer nationalen Fernsehsendung bei Mioska und baut wirklich auf ganz unangenehme Art und Weise an jeder Stelle einen kleinen Schwabenbezug ein. Und ich habe mal so 3 Stück habe ich mal gesammelt.
Schwabenbezug ist auch ein schönes Gut.
Auf Schwäbisch würde man sagen, das Hemd schwitzt nicht von der Leue. Auf Schwäbisch würde man sagen, es gibt Sottige und Sottige. Und es ist so ein Satz wie so ein schwäbischer Trollinger im Abgang. Da muss man nur lange drüber nachdenken.
Da hörst du doch, dass der mit so Beratern zusammengesessen hat. Und die haben gesagt, hier, du musst unbedingt bisschen schwäbische Mundart reinbringen. Du willst Landesvater werden, genau. Dann musst du bei der Mioska zeigen.
Und so hat das permanent versucht, ich bin ein Schwab. Permanent. Und das macht's dann auch so unglaubwürdig. Und was mich am Sonntag wirklich so entsetzt hat, ist, dass es einfach auch Vertrauen in Demokratie so schadet. Und das dann eben von einem Grünen an der Stelle auch mit der Geschichte zu sehen, habe ich persönlich schon echt als hart empfunden.
Er hat vor allem eine große Chance verpasst. Er könnte ja das sogar als Gewinn sehen, dass er mal die Bundespolitik erlebt hat, jetzt mit den Erfahrungen aus der Bundespolitik wieder zurückgeht, Landesvater werden möchte und diese bundespolitische Dimension einfach mit zurückbringt auf die Landesebene. Das wäre ja eine Chance, dass er da wirklich Politik erklären könnte. Okay, hier haben wir die Makrosicht, jetzt gehen wir wieder zur Mikrosicht, da habe ich folgende Schwierigkeiten. Also das fände ich ja total sympathisch und würde eigentlich auch zum Özdemir, den ich ja als authentischen Typen, soweit man das sagen kann, wahrgenommen habe in den vergangenen Jahren, viel besser passen als dieses extrem vorbereitete strategische, was er da in dieser Talkshow an den Tag legt, was man leider auch sehr merkt.
Leider drängt sich bei ihm der Eindruck auf, war alles, was er davor gemacht hat, auch einfach nur gestellster Schwachsinn, um irgendeinen Job zu kriegen. Wie vertrauenswürdig war das ganze Gerede über Tierwohl? Wie vertrauenswürdig war seine ganze Politik als Landwirtschaftsminister? Und da ist er mir manchmal auch schon unangenehm aufgefallen, wo ich immer gedacht habe, der sucht da so eine Nähe zu Bauern, die für einen, der nicht so viel Fleisch essen will, schon auch bedenklich ist.
Ja, das Schlimme ist, man muss ihm das vielleicht rückblickend jetzt so auslegen. In dem Moment hat man gedacht, okay, hier bemüht sich einer, ja, gefühlsmäßig reinzuarbeiten.
Aber die entscheidende Frage ist ja, wie glaubwürdig musst du als Politiker und als Typ sein und wie groß darf der Spagat sein? Und ich finde, er schadet den Grünen, er schadet Politik. In der Sendung grundsätzlich ging es übrigens um das Verbrenner aus 2035.
Guck da, ja, das hat man noch gar nicht gemerkt. Ja.
Nein, ein riesen Grünthema natürlich. Und dazu kommen wir jetzt, denn es ist ein Traumthema eigentlich für den Grünen. Und Cem Özdemir hat das Verbrenner aus ja auch über Jahre hinweg immer sehr lautstark gefördert. Und ich würde sagen, diese grüne Position wird er doch jetzt als Kandidat für den Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, also die wird er doch jetzt wohl halten, oder?
Die Ministerpräsidenten haben ja jetzt nun beschlossen, dass das Aus des Verbrennermotors 2035 verschoben wird. Schmerzt Sie das nicht sehr als Grüner?
Das Verbot kommt nicht von mir, das kommt von Frau von der Leyen. Aber schauen Sie es doch so, ich kann zum Jahresende mir vornehmen, dass ich dann Muskelpaket bin. Wenn ich aber nicht heute anfange, Sport zu machen, werde ich es wahrscheinlich nicht. Und Brüssel hat 35 festgelegt, aber nichts unternommen, dass das Ziel auch erreicht werden kann. Das gilt leider auch für nationale Regierungen.
Ich weiß nicht, wie oft Sie gefordert haben, dass es 2030 kommen soll, das Verbrenner aus.
Genau.
Sehr häufig.
Also ich kenne da einen bayerischen Ministerpräsidenten, der wollte noch schneller aus dem Verbrenner aussteigen. Also,
wir bleiben gern bei ihm.
Gerne.
Oh Gott. Auch noch jetzt dann ständig ablenken von sich. Das ist ja furchtbar peinlich. Oh Philipp, das ist peinlich.
Das ist schrecklich, oder? Also sie spricht ihn klar an und als erstes sagt er, das war die Ursula von der Leyen. Er schiebt es erstmal ganz weit weg.
Ja.
Dann sagt man, ja warte mal, aber hier Grüne und vor allen Dingen du auch. Also da haben sie ihn wirklich mal an den Beinen. Du hast es doch auch gefördert. Ja, aber der Söder hat es ja noch viel schlimmer gefordert.
Oh Gott. Ja, und vor allem, wenn man sich selber von Söder distanziert, das ist natürlich jetzt auch keine große Kunst. Also da beschreitest du dann, da beschreitest du verbal dann einen ganz billigen Weg, weil da kannst du immer.
Das finde ich sehr schön. Das wäre für mich jetzt aber auch ein Spruch auf einer Wand. Wandtapete. Von Söder distanzieren ist keine Kunst. Finde ich sehr schön, ja. Da können wir auch einen Jutebeutel zu machen.
Weißt du, das ist so durchschaubar. Es ist natürlich klar, Baden-Württemberg, Stuttgart, Autos. Ist natürlich klar, dass jetzt jemand, der da eine führende Position einnehmen möchte politisch, sich da ein wenig einem flexiblen Rückgrat aufbauen muss.
Aber bedeutet das automatisch auch, dass man sich rückgratsmäßig komplett entkernen lässt?
Nein, natürlich nicht. Ich finde das furchtbar. Also mir zieht sich da alles zusammen und es ist im Prinzip das, was man bei der Grünen Partei momentan allgemein beklagen kann, dass sie ihren Rücken nicht gerade machen und dass sie einfach das nicht schaffen, ihre Themen zu setzen, die ja wichtig sind, die verdammt wichtig sind. Sie haben als Kernthema vielleicht eins der wichtigsten Themen, nicht nur für unser Land, für die ganze Welt. Und da übertreibe ich nicht. Also, weil, weißt du, wenn wir das mit dem Klima nicht in den Griff bekommen, können wir alles andere auch lassen.
Richtig.
Und das fängt halt bei so Kleinigkeiten in Anführungszeichen an, dass ständig jetzt rumgedoktert wird, dass es heißt, ja, Klimaziele, das können wir ja gar nicht mehr schaffen, dann also weg damit. Und wenn man sich dem auch nur ein bisschen annähert, gerade als Grüner, beschreitet man einen ganz, ganz gefährlichen Weg.
Und das macht er aber alles natürlich, um die Stimmung in Bavü schön unten zu halten.
Ja.
Und macht da einen auf Autokanzler. Ein Typ, der selber 20, 35 gefordert hat und dieses Verleugnen jeglicher Grundposition. Ich bin da wirklich sprachlos. Ich habe da wirklich davor gesessen und habe gedacht, also das ist ja hier ein dermaßener volkstümlicher Schwadronierstadel.
Volkstümlicher Schwadronierstadel, aber sehr, ja, das trifft ja, es. Das trifft
aber
es.
Dann zwischendurch immer wieder seine schwäbischen Wortfetzen dann reingeknödelt. So, also pass auf, 2035, wie gesagt, ist ein Kernthema der Grünen. Und auch die Parteispitze ist da ja bis heute ganz klar. Und wie geht Özdemir also damit um, wenn er jetzt die komplett andere Position der Bundespartei einnehmen muss? Als der Bundespartei, also von der Bundespartei, in der er bis März noch Landwirtschaftsminister war. Und jetzt spricht Mioska ihn mal ganz konkret drauf an.
Kurz noch ein Zitat von Katharina Dröge, der Fraktionschefin, die sagt, es wäre ein großer Fehler, jetzt das Datum für das Aus für Verbrennungsmotoren im Jahr 2035 in Frage zu stellen. Eine Debatte über das Datum des Verbrenneraus schafft Verunsicherung und ist Gift für den Klimaschutz und den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Zukunft vieler Arbeitsplätze. Warum hat sie Unrecht?
Den zweiten Teil kann ich unterstützen. Der erste Teil ist einfach gar nicht erreichbar. In Baden-Württemberg konnte man Mathematik an den Schulen nicht abwählen. Das heißt, wenn wir jetzt mal die Zahlen...
Warum weiß das Frau Dröge nicht?
Wir sind in Baden-Württemberg Autoland.
Ja, da war er am Ende nochmal ehrlich, ohne es gemerkt zu haben.
Aber er sagt einfach, ja, die kann nicht rechnen. Wow. Er sagt einfach, die kann nicht rechnen. Wir sind in Baden-Württemberg Autoland. Aber das ist hier jetzt alles anders.
Aber Philipp, und das Zitat muss man sich eigentlich nochmal angucken. Weil er sagt ja, beim zweiten Teil stimme ich zu. Beim ersten, darf ich es nochmal hören?
Sehr gerne.
Kurz noch ein Zitat von Katharina Dröge, der Fraktionschefin, die sagt, es wäre ein großer Fehler, jetzt das Datum für das Aus für Verbrennungsmotoren im Jahr 2035 in Frage zu stellen. Eine Debatte über das Datum des Verbrenneraus schafft Verunsicherung und ist Gift für den Klimaschutz und den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Zukunft vieler Arbeitsplätze. Warum hat sie Unrecht?
Den zweiten Teil kann ich unterstützen. Der erste Teil ist einfach gar nicht erreichbar.
Das ist ja der Hammer.
Also er sagt konkret, dass die Debatte beendet werden muss.
Weil das verunsichert?
Genau, und beim ersten Teil sagt er, uns, sie kann überhaupt nicht rechnen.
Das ist ja der Wahnsinn. Also er stimmt zu und widerspricht ihr gleichzeitig.
Ja, das finde ich, hat in dieser Klarheit selbst Boris Palmer nie hingekriegt.
Ja.
Also ich meine, ich habe mich wirklich gefragt, ist es irgendwie, wenn die über die Landesgrenzen in Baden-Württemberg gehen, dass bei den Grünen immer irgendein Knopf im Hirn irgendwie umgeschaltet wird, dass man sich an nichts erinnern kann? Irgendwie so eine Art Matrix oder wie bei Black, wie hieß es, Man in Black, irgendwie, dass da weggedingsbumst wird. Genau, so ein Blitzdingser und dann kannst du dich an nichts mehr erinnern. Aber also es ist doch wirklich absurd. Und man kann sogar sagen... Und das werden wir jetzt hören. Özdemir ist sogar konservativer unterwegs inzwischen als die CDU.
Was wir jetzt tun können, ist dafür zu sorgen, dass wir in dem Land, wo die Lebenserwartung steigt, vielleicht auch schauen, dass die Arbeitszeit sich der Lebenserwartung anpasst. Die Bundesregierung macht gerade das Gegenteil. Sie fördert die Aktivrente und sie macht die Rente mit 63, als ob wir einen Dukatenesel hätten. In Baden-Württemberg haben wir keinen Dukatenesel, sondern da muss jeder Euro verdient werden.
Zum Schluss natürlich wieder der Heimatbezug.
Natürlich.
Also in Baden-Württemberg haben wir keinen Dukatenesel, da muss jeder Euro hart verdient werden. Ja, da müssen wir noch scharfe Häusle bauen und Kehrwoche und all das haben wir und so. Und vorne sagt er, ja, also hier diese Linksradikalen von der CDU mit ihrer scheiß Aktivrente und irgendwie Rente und also nagel mich an die Wand, wenn es Quatsch ist, aber ich verstehe daraus, Cem Özdemir hat auch überhaupt keine Probleme mit dem Renteneintrittsalter von 70 und Aktivrente muss man sowieso nicht haben, weil die können alle mal durchschuften. Und das sagt der Mann in einem Bundesland, was extrem abhängig von Autoindustrie ist, die im Moment eher Arbeitsplätze abbaut.
Das passt alles nicht zusammen, ne?
Das passt in dem Moment alles zusammen, in dem du Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden willst, dann macht es alles Sinn, was er da erzählt. Aber wer noch irgendwie mit einem halben Bein in der Realität steht, der denkt sich, ja.
Manöverkritik. Wir kommen aus einer fantastischen Live-Sendung heraus in Köln, ja, im Elzhof. Wer es noch nicht gehört hat, sollte es unbedingt tun, unsere Live-Folge hören. Es war wirklich großartig. Vielen Dank an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die da gewesen sind.
Und danke auch dir. Es war wieder Freude, mit dir persönlich Zeit zu verbringen.
Ja, das haben wir ja viel zu selten.
Ja. Das stimmt. Aber wir haben es bald wieder, im Dezember.
Sind wir im Frankfurter Hof in Mainz, der allerdings ausverkauft ist. Was allerdings noch nicht ausverkauft ist,
ist der 18.01. in Oberhausen im Ebertbad oder aber wahlweise noch der 5.03. in Bonn im Pantheon oder aber der 5.06. in Krefeld in der Kufa. Da sind wir jeweils live mit Grundlos Gute Laune.
Karten dafür gibt's auf www.grundlosgutelaune.de. Und wir haben aber auch Mails bekommen, die sich jetzt nicht zwingend auf die Live-Sendung beziehen. Ja. Wir haben eine Mail von Alphonse bekommen und Alphonse schreibt, um die existenzielle Bedrohung beziehungsweise Verrohung der Wurstwelt zu untermauern, also er bezieht sich da auf diese Diskussion auf EU-Ebene, dass es keine vegane Wurst mehr geben darf, weil ja eine Verwechslungsgefahr besteht für Menschen, die eine Fleischwurst essen wollen.
Absolut.
Was auch immer. Hat er einen Limerick geschrieben und den möchte ich nun gerne verlesen. Das Würstewettessen in Brakel war nicht das erhoffte Spektakel. Vegan-Terroristen vertauschten die Kisten mit Sojawurst, welch ein Debakel.
Ja, sehr schön.
Also vielen Dank, lieber Alphonse, für diese literarische Bereicherung unserer Sendung.
Wir haben es natürlich an Markus Söder weitergereicht.
Ja, ja. Und dann haben wir noch eine Mail bekommen von Udo Helmut, heißt er mit Vornamen. Also sein Nachname ist nicht Helmut, es hat noch einen Nachnamen, den ich aber aus Gründen der Anonymität weglasse. Udo Helmut hat uns geschrieben und er hat gar nicht gemerkt, dass er seine eigene Anmerkung erfüllt hat. Er hat geschrieben, hallo ihr zwei, könntet ihr mal in einem Kurzbeitrag die Diskussion um das Verbrenneraus mit dem Umstieg auf das Glasfaserkabel und des Verharrens der Union am Kupferkabel vergleichen?
Ja.
Das brauchen wir nicht, weil das hat der Udo Helmut damit eigentlich schon getan.
Richtig. Wobei, hast du Back-Infos zum Verharren der Union am Kupferkabel?
Ich erinnere mich, dass Robert Habeck einstmals in einer Rede darauf verwiesen hat, dass die Union insbesondere, die hat er glaube ich adressiert, sich immer einem Progress im technischen Bereich entgegenstellt und er hat das festgemacht daran, dass es geheißen hat, man müsse die Kupferkabel unbedingt erneuern. Also, dass das Glasfaser nicht das große Thema gewesen sei zunächst für die Union, sondern dass man gesagt hat, dass was liegt, der Kupferkabel, da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie erneuern können. Und das darauf rekurriert, glaube ich, hier der Udo Helmut.
Okay, aber gute Nachricht, ich habe hier in Köln inzwischen Glasfaser.
Das war ein bisschen eine Reise für dich, oder?
Ja, also ich war auch kurz davor, in die FDP einzutreten. Ich glaube, es hat ungelogen 11 Monate gedauert. Aber ich will das an dieser Stelle gar nicht weiter. Sonst klinge ich hinterher wie Vince Ebert und das will ja auch keiner.
Aber FDP übrigens für die jüngeren Gäste, das war mal eine Partei, weil die FDP ist ja so, was MySpace für Social Media ist, ist die FDP für die Parteien ein sehr, sehr einsamer Ort.
Ja.
Könnt ihr mal googeln, findet ihr bestimmt.
Zitatort.
Ich habe letzte Woche schon eine Talkshow gesehen und zwar Lanz.
Oh.
Kennst du?
Ja, gucke ich sehr gerne. Hilft mir extrem, um auch, sagen wir mal, mit erhöhtem Puls ins Bett zu gehen.
das ist ja immer gut, ne? Da schläft man ja besonders gut mit erhöhtem Puls. Und bei Lanz waren zu Gast Maria Aljochina, die Aktivistin von Pussy Riot, die mittlerweile auch ein Buch geschrieben hat über ihre Erfahrungen dort in Russland. Dann war Carlo Massala da, Politikwissenschaftler, Kerstin Münstermann von der Rheinischen Post, eine Journalistin und Sarah Wagenknecht.
Wow.
Also die Versuchsanordnung war für kundige Menschen direkt klar.
Ja, das ist auch eine schöne, ja, sehr schöne Beschreibung, ja.
Also was die Redaktion sich dabei gedacht hat, das war verhältnismäßig offensichtlich. So offensichtlich wie das, was Cem Özdemir mir beim Joska vorhatte. Und Markus Lanz war ein bisschen auf Krawall gebürstet.
Das ist ja eine ganz neue Seite von
ihm. Ja, aber so auf so eine ironische augenzwinkende Art und Weise, wo ich mir dachte, Mensch, dieser kokette Herr Lanz.
Ja, schönen guten Abend Ihnen allen in die Runde, Frau Wagenknecht. Vielleicht die erste Frage an Sie. Wir haben uns länger nicht gesehen. Sie kennen diese berühmte Rubrik im Stern, was macht eigentlich? Haben die schon angerufen? Ich habe mich kurzzeitig gefragt, wann tauchen Sie da auf? Warum, wo waren Sie?
Ja, und was Lanz nicht weiß, dass Sarah Wagenknecht vorbereitet ist. Er hätte sich denken können.
Ja.
So hat Lanz ihr einen Teppich bereitet, wie er schöner für die Sarah hätte gar nicht sein können. Aber zunächst hören wir noch ein kurzes Zitat von Sarah Wagenknecht, das fast als physikalisches Gesetz von Talkshows gelten könnte.
Herr Lanz, wenn Sie mich nicht einladen, sehen Sie mich nicht. Aber deswegen bin ich ja nicht weg.
Ja, ja, so ein bisschen wie Schrödingers Katze. Das ist Schrödingers Wagenknecht.
Sie hätte auch sagen können, hör mal zu, du Clown. Ich sitze hier den ganzen Tag im Foyer rum. Wenn du mich nicht mit reinnimmst, bist du selber schuld. Ja.
Und was wir jetzt erleben, lieber Philipp, das ist zwei erwachsene Menschen, die eigentlich medial geschult sein sollten, die sich mit ihren Argumentationen um sich selbst drehen, nur um sich inhaltlich eigentlich selbst zu widersprechen.
Oh, das klingt nach einem fantastischen Fernsehabend.
Ja.
Also ich war, glaube ich, schon...
Ja, Sie haben letztes Mal haben Sie abgesagt, ne? Da waren Sie krank.
Ja, ich habe einmal vor 2 Wochen abgesagt, weil ich krank wurde. Aber vorher haben Sie mich auch ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr hier nicht bei Ihrer Sendung haben wollen, wie leider andere öffentlich-rechtliche Talkshows auch. Im Privatfernsehen war ich teilweise, weil die etwas liberaler einladen.
Das erzählen Sie in letzter Zeit öfter. Sie sagen immer, Sie werden da nicht mehr eingeladen und Sie finden da nicht statt. Das finde ich interessant. Fühlen Sie sich diskriminiert in Sachen Talkshow-Auftritte?
Ach, was heißt diskriminiert? Es geht ja nicht darum, dass ich nur für mein Ego so angenehm ist es nicht. Man kann in seiner Freizeit schönere Dinge tun als Talkshows. Aber das Problem in Deutschland ist doch, dass viele Menschen den Eindruck haben, und der ist meines Erachtens berechtigt, dass die Meinungsvielfalt eingeschränkt wird. Dass immer mehr Talkshows existieren, wo zwar 4 Gäste sitzen, aber eine Meinung vertreten wird. Und Sie können sich ja die Zahlen anschauen, wie oft das BSW seit der Bundestagswahl in Talkshows war. Und wenn Sie sagen, ja, wir sind ja nicht im Bundestag, die FDP ist da auch nicht. Bei Ihnen zum Beispiel war die FDP insgesamt, meines Wissens, 12-mal in diesem ganzen... Bei Ihnen war sie 6-mal, in den Talkshows war sie 12-mal.
Nicht seit der Bundestagswahl.
Doch, wir haben uns das doch angeschaut.
Seit dem Ende der Bundestagswahl?
Ja, seit dem Ende der Bundestagswahl. 6-mal bei Ihnen, 12-mal in den gesamten öffentlich-rechtlichen Talkshows. Ich habe mir die Zahlen angeguckt. Das BSW war im ganzen halben Jahr oder ganzen Dreivierteljahr insgesamt 3-mal in den öffentlich-rechtlichen Talkshows. Also wir werden hier schon deutlich ausgegrenzt, weil man offensichtlich unsere Meinung nicht so gern hören möchte. Und da geht es nicht darum, ob wir da sitzen, sondern es geht darum, dass einfach bestimmte Meinungen in diesen Talkshows kaum noch auftreten. Und wenn man das macht, dann darf man sich nicht wundern, wenn immer mehr Menschen wütend auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind.
Oh, jetzt sind wir richtig hart im Kulturkampf drin irgendwie. Haben Sie noch einen?
So, jetzt lass uns das mal in Ruhe von vorne durchsprechen. Also, Markus Lanz kommt so ein bisschen ironisch, zynisch um die Ecke und sagt, na, wir haben uns ja ewig nie gesehen. Wo waren Sie denn, Frau Wagenknecht?
Ja. Und dabei hat er vergessen, dass Sarah mit Oskar im Keller mit dem Nagel Striche in die Decke geritzt hat, wie oft wer wo war.
Ja, natürlich, die haben das durchgezählt. Also Lanz sagt, sie war ja ewig nicht da. Dann sagt sie, na, sie laden mich ja nicht ein. Dann sagt Lanz, Mensch, ich habe sie so oft eingeladen, sie waren so oft zu Gast, was beschweren sie sich überhaupt? Das heißt, also wir haben hier eine Behauptung, die Lanz aufstellt, die er dann selber wieder abräumt, die dann in dieser Diskussion endet, wo du dann auch siehst, dass die Wagenknecht sich ernsthaft mit den Talkshow-Auftritten der Anzahl bei der FDP beschäftigt hat.
Ja.
Das heißt, wir reden hier wirklich über die wichtigen Dinge.
Ja.
Schon mal zu Beginn der Talkshow.
Und sie münzt das Ganze auch noch um in Diskriminierung. Das ist ja das eigentlich Spannende.
Ja.
Eine Wagenknecht-Klitsche, die aller Wahrscheinlichkeit knapp unter oder knapp über 5% hatte, beschwert sich darüber, dass sie nie oft genug im Fernsehen vorkommt. Und verbindet das mit Diskriminierung und dass man diese Meinung ja nicht mehr hören würde. Und das sagen ausgerechnet die Leute, die permanent sagen, öffentlich-rechtliches Fernsehen ganz schlimm, gucken Sie es bloß nicht. Es sagen die Leute, die jeden Tag soziale Netzwerke und YouTube mit ihrem Schwachsinn fluten, beschweren sich permanent darüber, dass sie nicht oft genug in dem Rundfunk auftreten, den sie eigentlich am liebsten abschaffen möchten.
Ja, also die Widersprüche nehmen nicht ab.
Ich weiß wirklich nicht, was da in den Köpfen los ist.
Und sie ist natürlich auch da, um das Bingo-Kärtchen des Populismus zu füllen, weil die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die wird natürlich en passant nonchalant einfach noch eingebracht. Mhm. Das, darauf kommt sie ja öfter zu sprechen, die Einschränkung des Meinungskorridors und sowas. Es geht dann auch noch um Cancel Culture und.
Absolut.
Also sie setzt dann sozusagen diese Hashtags, die man heute setzen muss, offenbar aus ihrer Sicht, setzt sie dann auch noch. Und wir bleiben aber, Philipp, in dieser Sendung bei den wichtigen Themen der Zeit.
Weil Sie so eine Medienfigur sind, eine interessante Person, mit der man gerne redet, waren Sie viermal häufiger da, als es eigentlich anteilig Ihren Sitzen im Bundestag entsprochen hätte. Viermal häufiger als die anderen. Sie haben sich nie darüber beklagt.
Das stimmt aber so nicht.
Doch, das stimmt.
Wir hatten die Vorwahlsendungen, da waren alle relativ häufig da. Und es gab dadurch natürlich eine starke Präsenz im Bundestagswahlkampf aller Politikerinnen und Politiker. Es gab einzelne andere Parteien, die häufiger waren. Aber das ist ja auch Vergangenheit. Ich rede ja über das, wie man uns heute behandelt. Und vor allem, wie gesagt, es geht nicht nur um uns. Es geht darum, dass wir tatsächlich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, den sehr viele Menschen nicht mehr als plural empfinden, weil er es nicht ist, sondern als regierungskonform, als Meinungsmacher. Da können Sie auch die Nachrichtensendungen sehen. Und das ist ein Problem.
Beispiel machen Sie es jetzt
die ganze Berichterstattung, das fing damals in der Corona-Zeit an. Das geht in der Frage, wie wird über Migration berichtet. Wenn eine Journalistin da mal ausbricht und eine etwas kritischere Haltung hat, dann wird sie von ihrer Sendung entbunden.
Wer? Sie meinen jetzt Julia Ruß.
So, Julia Ruß haben wir hier auch besprochen.
Aber das Geile ist, das alles sagt sie, während sie in einer Sendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sitzt.
Aber nicht oft genug, Philipp. Aber nicht oft genug.
Wahnsinn.
Aber interessant ist bei diesem Ausschnitt, dass man die Strategie von Sarah Wagenknecht für diese Talkshow ganz genau sieht. Sie versucht, Punkte zu setzen. Wie gesagt, das Bingo-Kärtchen zu füllen. Ja, also wir haben Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und natürlich droppt sie jetzt auch diesen Fall von Julia Ruß. Und sagt, dass sie, ich paraphrasiere, der Sendung entbunden worden ist, nachdem sie Unliebsames gesagt hätte.
Genau.
Was ja, das haben wir hier besprochen, nicht der Fall ist.
Nee.
Sie moderiert ja weiter diese Sendung, aber nicht mehr alle Sendungen, sondern nur noch einen Teil. Aber sie ist nicht gecancelt. Sie ist nicht weg. Sie macht diese Sendung weiter. Das heißt, sie ist ungenau in ihrer Formulierung.
Sie ist nicht ungenau, sondern sie lügt. Und vielleicht ist einer der Gründe, warum man sie immer selten im Fernsehen sieht, dass sie einfach inzwischen unfassbar viel Bullshit erzählt. Sie erzählt konkret Bullshit. Sie macht genau das, was die Rechtspopulisten auch machen. Sie verknüpft quasi ein Fünkchen Wahrheit mit irgendeiner Story, die sie sich gerade irgendwie auf dem Weg ausgedacht hat.
Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht, weil immer ein Vorfall tatsächlich da ist, der nachvollziehbar faktisch da ist, der aber von ihr in einer Art und Weise gespinnt wird, dass er ungenau, dass er unscharf wird. Und zwar so unscharf, dass ein bestimmtes Publikum sich angesprochen fühlt und dann sagt, ja, genau, da die Sarah, die sagt's mal wieder. Endlich darfst du es mal wieder sagen beim Lanz. Das sieht man auch bei dem nächsten Thema. Und zwar geht es um die Drohnensichtungen in Europa.
Na, es geht zunächst mal um Informationen. Also nehmen Sie zum Beispiel die ganze Debatte, die wir in Deutschland ganz groß hatten über diese Drohnen. Herr Merz setzt sich beim Joska ins Fernsehen und lügt. Er sagt nämlich, dass sehr wahrscheinlich die Russen hinter diesen meisten Drohnenattacken stehen, obwohl schon vorher bei den meisten Vorfällen aufgeklärt war. Die Bundeswehr selber hat das dementiert, die Polizei hat es dementiert.
Dass Putin
bei den
hat
meisten,
das auch dementiert, ja.
Das ist für mich nicht relevant, ob Putin das dementiert, sondern die Frage ist, es war widerlegt. Frau Mioska sagt aber nicht, Herr Merz, das stimmt doch nicht, was Sie hier sagen. Es ist doch längst widerlegt. Das war ein Hobbydrohnenpilot. Das waren tatsächlich.
Wer war ein Fall in
Frankfurt? Über Frankfurt zum Beispiel.
Ja, ein Fall.
Ja, okay. Und über den norddeutschen Bundeswehrstellungen hat die Bundeswehr selber dementiert, dass es dort Drohnenattacken gab.
Also, sie wirft hier wieder alles in den Topf. Und wo Komplexität ist, reduziert sie die meiner Meinung nach verantwortungslos. Um Punkte zu setzen, Hashtags zu setzen, Trigger zu setzen.
Und vor allen Dingen um eine Botschaft. Was ist denn Ihre Kernbotschaft gerade? Der Russe war es nicht. Das ist Ihre Kernbotschaft.
Ja.
Und die findet sich in 95% all Ihrer Aussagen. Der Russe war es nicht. Der Russe ist nicht schuld, der Russe war es nicht. Und dann wundert sie sich, dass man sagt, sie ist die Pressesprecherin vom Kreml.
Ja, und wenn man mal genau reinschaut, ich habe ja mal nachgelesen nochmal. Also natürlich gab es in Frankfurt Das wurde aber auch so kommuniziert, dass das ein Hobby-Drohnenpilot war, dass das in Anführungszeichen falscher Alarm war. Aber Dänemark, sie bezieht sich später auch noch auf Dänemark und sagt, die Dänen hätten auch, könnten nicht mehr genau sagen, was da ist. Aber da, die haben nur gesagt, nicht alles, was gesichtet worden ist, waren konkret Drohnen. Also es gab aber definitiv auch Drohnensichtungen. Es gab auch in Norddeutschland Mutterdrohnen mit einem Schwarm drumherum, die definitiv nicht irgendwie von einem Privatmann gekommen sein kann. Also es
wir
ist wirklich
aber
nicht
wir
so einfach.
Tobi, lass uns doch gar nicht versuchen, diesen Schwachsinnskrautsalat zu entzerren, sondern wir können mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass Russland sich für militärische Stellungen in Deutschland interessiert und gucken wird, wie sieht's da aus. Und jetzt können wir jeden Drohnenfall einzeln verhandeln oder aber wir sagen einfach, wenn Sarah Wagenknecht ein Hobby hat mit Drohnen zählen, dann soll sie das schön machen. Aber erstens brauchen wir es nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und zweitens ist es für die Grundstimmung und für die Grundinformation völlig irrelevant.
Ja, sie spielt natürlich einfach auch die Rolle, die Russland gerade spielt, also diese Verunsicherung, die auch erzeugt werden soll in Europa mit verschiedensten Aktionen, hybride Kriegsführung, was auch immer, spielt sie total runter.
Absolut.
Und münzt das wieder darauf, dass die Menschen falsch informiert werden und sie ist diejenige, die sozusagen die Wahrheit wieder zurückbringt in die Debatte und deswegen muss sie natürlich öfter eingeladen werden. Also, lange Rede, kurzer Sinn, passt in diesem Moment wirklich gut, dieser Ausspruch, lange Rede, kurzer Sinn, weil es ging 40 Minuten.
Um Gottes Willen.
40 Minuten von, ich glaube, 70 Minuten Sendezeit hat sich also Markus Lanz beschäftigt mit Sarah Wagenknecht. Mich hätte mal interessiert, was die Redaktion angelegt hat, wie lang das hätte sein sollen. Aber sie haben erst etliche Zeit darauf verwendet, die Talkshow-Auftritte von der FDP und vom BSW gegeneinander zu rechnen und hin und her. Es war wirklich unerträglich. Mhm. Und Wagenknecht konnte sehr viel sprechen. Also sie konnte nicht aus dieser Sendung rausgehen und konnte sagen, ich konnte heute nicht das sagen, was ich sagen möchte. Und natürlich kam irgendwann auch das Gespräch auf die Ukraine. Das ist ein bisschen längerer Ausschnitt, aber ich glaube, wir müssen uns anhören.
Aber ich noch mal ganz kurz. Das deutsche Fernsehen ist wirklich der einzige Ort der Welt, wo man den Leuten immer noch erzählt, der Ukraine-Krieg hätte nichts mit der NATO-Osterweiterung zu tun. Natürlich hat er damit zu tun. Und deswegen muss er gelöst werden, indem man dieses Problem löst. Aber ich finde, weil Sie sagen, das ist diplomatisch, das ist alles zäh und geht nicht voran. Ja, das finde ich ja auch schlimm, weil nach wie vor gestorben wird, weil nach wie vor junge Männer verheizt werden. Ich würde mir auch wünschen, dass das alles leichter ginge und dass es schneller ginge und dass die Russen, okay.
Weil Russland Kiew überfallen hat. Ich glaube, das muss man immer noch mal sagen. Die Ukraine hat nichts gemacht. In diesem Konflikt gab es einen Aggressor und einen Opfer.
Ja, und die wehren sich seit 3 Jahren. Es gibt eine Vorgeschichte und dazu gehört, dass in der Ukraine NATO-Soldaten standen, dass in der Ukraine...
Nein, das stimmt einfach nicht.
Ja, natürlich, es waren 4000 Soldaten dort. Es wurden Manöver gemacht im Schwarzen Meer.
Ja, natürlich wurden Manöver gemacht, weil es eine NATO-Ukraine-Commission gibt, genauso wie es eine NATO-Russia-Commission gibt. Und in diesen Commission konnte vereinbart werden, was man zusammen macht. Die Russen hätten auch gemeinsam mit der NATO Manöver machen können.
Im Schwarzen Meer.
Es gab nie den Plan, irgendwelche Raketen zu stationieren in der Ukraine.
Doch, das hat Jeffrey Sachs bestätigt, dass es damals...
Jeffrey Sachs ist ein Ökonom, der, glaube ich, sozusagen sicherlich viel weiß von Ökonomie. Aber sozusagen, es gab nie den Plan, irgendwelche NATO-Raketen zu stationieren. Die NATO hat sich, und jetzt kann man die Osterweiterung kritisieren, ganz einfach, man kann sie kritisieren.
Entschuldigung, Herr Masala, aber ganz kurz. 97, bitte. Ja. NATO-Russland-Grundakte.
Darauf wollte ich jetzt kommen. Die NATO
da steht was drin. Darin erkennt Russland an, dass es kein Vetorecht gegen die NATO-Mitgliedschaft anderer Länder gibt.
Das war das Russland-Jelzin, was am Boden lag. Und außerdem, damals wollte Russland sogar noch Mitglied der NATO werden. Auch das sollte man. Das war eine ganz andere Zeit.
Oh Gott. Es passiert so viel und doch so wenig, weil das, was Wagenknecht dann einfach nicht hinkriegt, geänderte Umstände in der Welt als Anlass nehmen, eigene Positionen abzuklopfen und zu hinterfragen. Sie erzählt ja immer das Gleiche. Also diese Diskussion, die da eben geführt worden ist, exakt das hab ich, und ich gucke nicht viele Talkshows freiwillig, hab ich bestimmt schon, ich weiß nicht, 17 Mal gehört. Geht's dir nicht auch so?
Ja, aber sie lässt sich eben auch von Fakten nicht beeindrucken.
Nein.
Das ist ja das Interessante. Und deswegen bin ich ja da auch so, dass ich mir denke, naja, jemand, der sich so an den Fakten vorbeimogelt, dem sollte man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt keine Bühne geben. Da gibt es überhaupt keinen Anlass. Weil da geht es ja nicht um eine Meinung, sondern sie erzählt ja einfach Sachen, die nicht stimmen. Und deswegen ist die Frage, muss man dem überhaupt eine Bühne geben? Ist es Anlass genug zu sagen, die muss man regelmäßig einladen? Sie kann ihre Meinung ja jederzeit überall äußern. Sie könnte, wenn sie damals mal regelmäßig im Bundestag bei den Sitzungen anwesend gewesen wäre, da hätte sie auch viel an tagesaktueller Politik mitmachen können. Da ist sie aber auch immer nur hingereist, um irgendwelche TikTok-Videos oder Instagram-Videos aufzunehmen und sich dann wieder nach Hause zu verpissen. Also, sie ist im Prinzip eine Schaumschlägerin, die durch die Republik reist, permanent russische Narrative vor sich hin schwadroniert und letztendlich nichts, aber auch nichts zur Diskussion beiträgt. Außer, ja, Russland, denen tut man da auch viel Unrecht und irgendwie, also ich finde sowieso dieses Argument mit, naja, also hätte es diese NATO-Osterweiterung nicht gegeben, da hätte der Putin die Ukraine ja gar nicht angreifen müssen. Ich finde, alleine da stirbt doch schon Logik.
Schweden und Finnland sind ja beigetreten, weil sie Schiss hatten vor Putin, also letzten Endes hat Putin...
Erstens das und zweitens hätte man das ja auch auf Gesprächsebenen lösen können und man hätte ja, also es gab doch gar keinen Grund für einen brutalen Überfall auf ein Land. Also das damit auch zu rechtfertigen, weil dann könnte man auch sagen, okay, wenn das für euch eine Rechtfertigung ist, ja, also der Putin hat sich quasi durch die Anwesenheit der NATO bedroht gefühlt und deswegen musste er dann irgendwie militärisch reagieren, dann würde ich sagen, wenn wir in der Logik bleiben, müsste jetzt eigentlich die NATO Putin und Moskau komplett wegbomben, weil wir fühlen uns gerade so ein bisschen bedroht von Putin.
Aber da sind wir schon wieder mitten in einer thematischen Diskussion, die, glaube ich, gar nicht das Anliegen von Frau Wagenknecht ist. Also hier sollen auch wieder nur Talking Points gesetzt werden und du hast eben eine interessante Frage gestellt. Sollte, darf, muss man so jemanden in eine Talkshow einladen? Ich glaube ja, aber man muss es dann richtig machen. Ich habe das Gefühl gehabt, in der Sendung ist sie sehr oft gefact-checkt worden, was ich gut finde. Du hattest mal eine interessante Idee. Ich meine, du wärst es gewesen, als wir hier schon mal gesprochen haben. Also ging es um die AfD. Ich finde nach wie vor, eine sinnvolle Talkshow wäre, wenn man eine Talkshow aufzeichnet am Tag und sie danach redaktionell bearbeiten lässt. Nicht im Sinne von, dass irgendwas weggelassen oder geschnitten wird oder zensiert, sondern dass du Einspieler machst, wo Dinge, die gesagt worden sind, direkt hinterher in einem Einspielfilm auf Fehlinformationen abgeklopft werden.
Na, wir haben es ja hier in dieser Sendung eh schon mal gesagt, es ist, ich glaube, für uns beide ein völliges Rätsel, warum bei der Redaktion, bei der Aufzeichnung nicht irgendwie 3-4 Leute am Rechner sitzen und 1-2 Experten zu dem Thema haben und die Sachen einfach live, den Faktencheck einfach live machen.
Ja.
Und so ein Blödsinn einfach auch nicht durchlaufen lassen. Also das finde ich ja das Schlimme an dieser Geschichte, dass sie immer wieder mit ihren ollen Kamellen da sitzt und jedes Mal den gleichen Sumpf erzählt. Die entscheidende Frage ist ja jetzt, gehört es dann zu einer Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, einer Partei, die Stand aktuell nicht mal im Bundestag sitzt, diese Bühne zu geben, wenn sie immer wieder Fake News verbreitet? Also im Prinzip ist ja mit ihr eine vernünftige Diskussion, das haben wir jetzt in den Ausschnitten gehört, überhaupt nicht möglich. Also was ist dann Sinn und Zweck dieser Veranstaltung? Warum wird sie eingeladen?
Ja, ich glaube, da schlägt so ein bisschen der Entertainment-Faktor bei diesen Sendungen rein. Der Diskurs, der dann entsteht, hat einen gewissen Unterhaltungsfaktor, weil egal, ob man Wagenknecht jetzt liebt oder hasst, man schaltet ein und schaut sich das an. Entrüstet ja, oder
aber Wagenknecht hat ja trotzdem noch eine Bühne. Also es klingt ja dann auch immer so, dass sie wird so wenig eingeladen, als ob sie monatelang irgendwie in St. Louis im Keller sitzt und nicht weiß, was sie machen soll.
Ja, ja.
Sie sendet auch regelmäßig an eine wahnsinnig große Öffentlichkeit mit ihrem YouTube-Format, wo sie auch erzählen kann. Also es ist ja nicht so, dass sie keine Bühne bekommt.
Nein, Insta ja auch. Also sie hat ja eine sehr große Reichweite auch bei Insta und macht ja auch regelmäßig dort Videos. Also es ist nicht so, dass sie jetzt in unserem Land ihre Stimme nicht hörbar machen kann oder könnte. Ja. Und ob man es glaubt oder nicht, Maria Aljochina, die Pussy Riot Aktivistin, hat es dann irgendwann doch noch geschafft, ihre Stimme in dieser Landsendung, in dieser Wagenknecht dominierten Landsendung hörbar zu machen. Ein Satz ging direkt in Richtung Sarah Wagenknecht. sie wiederholen fast Wort für Wort genau das, was in Russland von den Propagandasendern zu hören ist. Woraufhin Sarah Wagenknecht das Gesicht ein wenig einfriert. Das war von der Redaktion mit Sicherheit auch so erwartet worden. Man wollte diesen Clash haben, hat ihn dann auch so bekommen. Die Frage ist nur, was bringt's am Ende? Oder richtet es nicht am Ende mehr Schaden an, was man da gemacht hat? Ich bin hin und her gerissen, ich weiß es nicht. Hat man da jetzt Frau Wagenknecht entzaubert, um mal dieses unsägliche Wort zu benutzen?
Aber wie oft willst du Frau Wagenknecht denn noch entzaubern?
Ja. Ja. Es kommt natürlich in der Sendung auch noch zur Sprache, dass diese Wahlauszählung ja immer noch nicht geklärt ist. Also da geht es ja um ein paar tausend Stimmen, die beim BSW eventuell, so vermutet zumindest das BSW, irgendwo noch liegen könnten. Und wenn man sich das anschaut, auch das haben wir hier ja schon, muss man fairerweise sagen, schon besprochen, dass das eigentlich einer Demokratie nicht würdig ist, dass wenn solche Unsicherheiten bestehen, dass man die nicht einfach ausräumt.
An der Stelle, genau, an der Stelle würde ich dem BSW auch völlig recht geben.
Ja, ja, genau, genau. Und ich habe mir das nochmal angeguckt. Hast du das eigentlich mitbekommen? Also, das war so, dass die sich gewandt haben, nachdem also Karlsruhe gesagt hat, sie müssen den Rechtsweg über den Bundestag wählen. Ja, haben die sich gewandt, der BSW, an den Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Die gesagt haben, sie sind nicht zuständig. Sie heißen zwar Ausschuss für Wahlprüfung, aber zuständig wäre der Wahlprüfungsausschuss. Und der müsste erst noch gewählt werden vom Plenum.
Richtig.
Das heißt, es gibt einen Ausschuss, es gibt einen Ausschuss für Wahlprüfung und gibt einen Wahlprüfungsausschuss.
Genau.
Und der ist jetzt mittlerweile gewählt und die haben jetzt vom BSW eine 100-seitige Stellungnahme bekommen, die jetzt geprüft werden muss. Und hin und her, ich finde ganz ehrlich, das muss man ausräumen. Wenn man als gerade in den Zeiten, wo die Demokratie immer mehr in Frage gestellt wird, darf man solche Unsicherheiten, solche
aber du Unsicherheiten weißt auch, nicht stehen lassen. Aber du weißt auch, warum es nicht passiert.
Naja, das ist jetzt auch eine Vermutung, aber es verschieben sich natürlich massiv die Verteilung.
Es gibt einfach unter Umständen keine Regierungsmehrheit.
Ja, natürlich, natürlich. Aber das kann nicht der Grund sein, nicht auszuzählen.
Absolut, da bin ich ja 100% bei dir. Nein, da bin ich tatsächlich 100% bei Wagenknecht und beim BSW. Dass das nicht vernünftig geklärt wird und ausgeräumt wird, geht gar nicht.
Ja.
Aber was ich gerade gesagt habe, da gibt's gerade Leute, die richtig Schiss haben.
Natürlich, aber... Also mein Fazit von dieser Sendung war...
Jetzt bin ich gespannt.
Frau Wagenknecht war wieder mal da.
Ja.
Und im Grunde gab es keine Neuigkeiten. Null. Sondern nur wieder, es ist so wie ein Boxkampf, wo eigentlich immer Ähnliches passiert. Und am Ende gibt's entweder ein K.O. oder einen Sieg nach Punkten. Und man hat irgendwie so ein gladiatorenmäßiges Entertainment gehabt. Aber Erkenntnisgewinn für mich persönlich, null. Rien, nichts.
Ja, sie tourt mit dem Klassiker schlimmer ÖR, der Russe ist gar nicht so schlimm und ich werde nicht oft genug eingeladen. Das sind ihre Dinger, mit denen sie durch die Gegend tourt und ja, und ich glaube ja auch persönlich, dass es Verschwendung von Ressourcen ist, ihr dann auch noch Fachleute entgegenzusetzen, die diesen Blödsinn immer wieder aufräumen müssen. Ich glaube, man muss sie nicht mehr einladen, sondern man könnte ja auch mal folgende Taktik machen. Es gibt im BSW ja noch genügend andere Politiker, die sich da auch engagieren und aktiv sind. Und ich finde, die könnte man doch jetzt mal regelmäßig einladen und denen die Bühne geben, die sich Frau Wagenknecht ja für ihre Partei wünscht. Weil sie hat ja am Anfang, das haben wir vorhin gehört, viel Wert drauf gelegt, dass es ja gar nicht so sehr nur um sie geht, sondern sie hätte ja bessere Sachen zu tun, als bei Lanz rumzusitzen. Und dann könnte man dieser Aufforderung doch jetzt mal folgen und sagen, weißt du was, die braucht bei Lanz gar nicht mehr umsetzen. Da gibt's genügend andere Politiker im BSW, denen man die Öffentlichkeit geben kann.
Oder noch anders, du lädst nicht nur Frau Wagenknecht ein, sondern auch noch Katja Wolf aus Thüringen.
Ja.
Und lässt im Prinzip mal die beiden gegeneinander antreten.
So.
Weil da nehme ich ja die Bruchstellen, Sollbruchstellen will ich nicht sagen, aber die Bruchstellen im BSW ganz deutlich sind. Ja. Weil ja hier es einen faktischen Machtkampf gibt zwischen Katja Wolf, die in Thüringen andere Pläne verfolgt, als das Frau Wagenknecht verfolgt und die da versucht reinzuregieren. Das wäre doch mal interessant und spannend.
Ja, und mittendrin ein Tino Chrupalla, der mit Fragezeichen in den Augen rumsitzt und überhaupt nicht versteht, worum es geht.
Herr Lanz, wenn Sie uns zuhören, das Konzept können Sie gerne kostenlos einfach so übernehmen, weil wir beide würden einschalten. Und lass mich zum Schluss noch eine letzte Frage stellen, lieber Philipp.
Ja.
Es gibt ja einen Leitantrag jetzt, seit neuestem, seit ein paar Tagen vom BSW. Also zumindest ein Entwurf. Und in den Kernpunkten stehen, ich fasse es jetzt ganz knapp zusammen. CO2-Preis soll weg. Wiederaufnahme von Gas- und Öllieferungen aus Russland.
Absolut.
Kein Verbrennerverbot. Sie richten sich gegen Cancel Culture und Maulkörbe. Sie wollen eine strengere Migrationspolitik. Sie wollen eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer, einen bundesweiten Mietendeckel und Abschaffung von Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Und sie üben Kritik an der Bürgergeldreform, die besonders die trifft, die unverschuldet arbeitslos werden. Also man könnte sagen, das BSW ist ein bisschen das Formatradio unter den Parteien. Die Hits der Linken und die Highlights der AfD. Irgendwie so zusammengepackt. Tue ich dem Unrecht, dem BSW, wenn ich das so sage?
Nein, das ist sehr schön zusammengefasst. Aber es ist ja immerhin ein politisches Angebot.
Ja.
Ja. Naja, es ist ein politisches Angebot.
Da hast du recht.
Ich meine, diese innere Zerrissenheit, die muss ja dann auch jeder mit sich selber ausmachen. Mein Problem liegt ja auch viel eher bei Sarah Wagenknecht, also bei den Personen, als bei den politischen Angeboten.
Aber ist Sarah Wagenknecht nicht das politische Angebot des BSW?
Also, um es mit Cem Özdemir zu sagen, das ist wie ein Trollinger, den Satz muss man wirken lassen. Das war's mit Grundlos Gute Laune für heute. Wenn euch unser kleiner Satire-Podcast gefällt, lasst uns bitte eine gute Bewertung da, und zwar überall da, wo man gute Bewertungen hinterlassen kann. Und schickt uns auch gerne Feedback, zum Beispiel per E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder schickt uns eine Sprachnachricht via www.speakpipe.com/ggl. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für Grundlos Gute Laune. Sag mal, Philipp. Wo ich das gerade so wie so sexy gesagt habe, dann spreche ich auch so sexy weiter. Hast du für uns noch einen Rausschmeißer? Irgendwas Heißes zum Schluss? Was Erregendes? Was Erregendes?
Ein Cem Özdemir habe ich noch. Weil der hat einfach mal die Zukunft des Kapitalismus und die Zukunft des Konsumenten auf den Punkt gebracht.
Ich kenne keinen einzigen, widersprechen Sie mir, wenn es anders ist, keinen einzigen, der sagt, die Zukunft liegt im Verbraucher, im Verbrenner.
Das war die 40. Folge Grundlos Gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Und jetzt geht raus an die frische Luft und verschönert unser Stadtbild. Ihr wunderbaren Menschen da draußen. Schmatzer.